Es wird wieder ein Fest gefeiert. 50 Jahre Bretton Woods. 50 Jahre Weltbank, die Schrittmacherin kapitalistischer Modernisierungsprozesse und Modernisierungsexzesse. Madrid haben sich die Masterplan-Manager herausgesucht. Dort wird gefeiert, sich im Licht der Scheinwerfer gesuhlt, vielleicht auch mal zugegeben, dass das ein oder andere Skandalprojekt doch etwas deplatziert war. Dort wird auf eine humanistische und ökologische Wendung gesetzt und den Nichtregierungsorganisationen der große Schulterschluss angeboten. Sie sollen als Grenzträger der kapitalistischen Gewalt wie auch als seriöses Frühwarnsystem fungieren. Auch werden sich in den verschiedenen metropolitanen, entwicklungstheoretischen Gruppen und Verbänden wieder etliche finden lassen, die auf die Reformierbarkeit einer nicht reformierbaren Institution setzen. Heute im Info einen Blick auf die Geschichte von Bretton Woods. Die herrschenden Kräfte in den USA haben keine Träne vergossen und keinen Bomber aufgetankt, als 3 Millionen polnische Juden in Auschwitz und Treblinka geschlachtet wurden. Der späte Kriegseintritt der USA hat nichts mit der Shoah und alles mit eigenem Machtkalkül zu tun. So schrieb Ingrid Strobel. Und richtig, schon 1941 gab es unter Teilen der US-amerikanischen Herrschenden ein Zauberwort. Großraumpolitik, wie Kindergarten, als ein Begriff aus dem Deutschen übernommen. Die erfolgreiche Wirtschaftseroberungspolitik der Nazis auf dem Balkan und das Kalkül, bei der Nachkriegsaufteilung und Nachkriegsordnung sich als führende Weltmacht zu etablieren, führte erst zum Kriegseintritt der USA. In den USA gab es eine starke Fraktion von erklärten NS-Sympathisanten, von der Industrie, aber auch Wall Street-Bosse und Militärs. Sie fühlten sich magisch angezogen von einer pragmatischen Rede, die der NS-Reichswirtschaftsminister und Reichstagspräsident Walter Funk hielt und die zum Thema die wirtschaftliche Neuordnung Europas durch die Nazis hatte. Karl-Heinz Roth beschreibt die Nazi-Pläne folgendermaßen. Als neue Leitwährung des gerade eroberten europäischen Großraums werde die Reichsmark fungieren. Sie werde nicht mehr vom internationalen Goldstandard reguliert werden, sondern ausschließlich am Machtpotenzial des NS-Staates zu messen sein. Mit ihren langfristig stabilen Wechselkursen werde sie den Aufbau eines zentralen Handelsverrechnungssystems ermöglichen, einer sogenannten Zentralclearing, und so eine Handels- und Kreditexpansion ungeheuren Ausmaßes einleiten. Dies faszinierte die Wall Street-Kreise in den USA. Auch die eher fortschrittlicheren Kräfte unter den US-amerikanischen Eliten aus dem Finanzministerium, Morgenthau und dessen Staatssekretär Harry White, unerbitterliche Nazi-Gegner, assistierten bei einem Konzept eines Großraums, das stark angelegt war an die nationalsozialistische Neue Ordnung. Dazu ein Mitarbeiter des österreichischen Tatblatts, das wir zu 50 Jahren Bretton Woods befragten.
Aufzeichnungen von Leuten, die dort beteiligt waren. Die hatten durchaus sehr verschiedene Interessen. Also denkt man dran an die Vertreter Großbritanniens oder auch innerhalb der Delegation der USA hat es ganz verschiedene Standpunkte gegeben. Ja. Also das war so, dass dort wirklich Leute eine Art gerechtere Weltordnung sozusagen installieren wollten, dass das aber von vielen US-Kapitalhaltern und Halterinnen nicht zugelassen worden ist. Die hatten halt die Macht und konnten sagen, nein Leute, so nicht. Ja.
Was waren nun die wichtigsten Grundsteine, die in dem Schickimicki-Badeort Bretton Woods von der Anti-Hitler-Koalition gelegt wurden?
Zuerst einmal ging es darum, dass der US-Dollar das britische Pfund als Leitwährung der Weltwirtschaft abgelöst hat. Das klingt jetzt einmal so banal. Das hat was damit zu tun, dass die USA ab 1934 so langsam Schritt für Schritt Goldmengen angesammelt haben und nach Ende des oder zu Ende des Zweiten Weltkrieges das einzige Land waren, das in der Lage war, für ihre Währung eine bestimmte Menge an Gold weiterzugeben. Oder jetzt ist ja theoretische Sache natürlich. Ne? Dadurch wurde der US-Dollar halt die im Welthandel beliebteste Währung, sagen wir es mal so. Der Pfund hat so gut wie nichts mehr gegolten, weil die Engländer, wie auch zum Beispiel die Sowjetunion, Rüstungslieferungen der USA mit ihren Goldschätzen bezahlen mussten. Das war mal die eine Sache. Das hat aber eine relativ hat relativ starke Auswirkungen auf die ganze Welt gehabt, weil dadurch alle Währungen, die in diesem Wirtschaftssystem irgendwie mitmischen wollten, gezwungen waren, sich am Dollar zu orientieren und auch den Dollar als Hauptzahlungsmittel akzeptieren mussten. Das hat auch dazu geführt, dass die Yankees mehr oder minder mit dem Dollar machen konnten, was sie wollten die ersten Jahre. Die anderen waren dem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das Wesentliche, worum es in Bretton Woods gegangen ist, war, wie sollte die neue Ordnung nach Wirtschaftsordnung nach Ende des Zweiten Weltkriegs ausschauen. Da ging es halt darum, Europa wieder aufzubauen. Also jetzt vordergründig. In Wirklichkeit ging es natürlich darum, dass in den USA sich jede Menge Kapital angehäuft hat und jede Menge Produktionsmöglichkeiten da waren, also noch von der Kriegsproduktion. Und diese Waren, die da produziert wurden, beziehungsweise das Kapital, das sich da angehäuft hat, sich unbedingt über die Welt verteilen wollte und möglichst viel Gewinn machen wollte. Und das war vor dem Zweiten Weltkrieg nicht so leicht möglich, weil viele europäische Länder gemeint haben, sie könnten der Wirtschaftskrise mit Protektionismus beikommen. Und in Bretton Woods ging es vordergründig darum, diesen Protektionismus aufzubrechen. Und da hat es halt verschiedene Formen gegeben davon. Das eine war halt eben, den Dollar als neue Leitwährung der Weltwirtschaft zu installieren. Man hat gemeint, man braucht unbedingt eine Leitwährung. Ursprünglich war nicht an den Dollar gedacht worden, sondern eine eigene internationale Währung, die sozusagen von einer internationalen Art Weltwährungszentrale sozusagen von der gehalten oder ausgegeben werden sollte. Das hätte auch zur Folge gehabt, dass diese Weltwährungszentrale Ausgleichsmaßnahmen hätte ergreifen können, zum Beispiel zugunsten sogenannter schwächer entwickelter Länder.
Dieses Konzept favorisierte Keynes, der seit Kriegsbeginn mit der Koordination der gesamten englischen Wirtschaft betraut war.
Dagegen haben sich die USA quer gelegt und letztlich übrig geblieben ist das GATT, das festgelegt hat, dass jedes Land, das quasi diesen GATT beitreten wollte, jene Vergünstigungen, die es zumindest zwei anderen Ländern gewährt, allen Ländern gewähren muss, mit denen es Handel treibt. Das war mehr oder minder ein Freibrief für die USA oder ein Geschenk an die USA, weil die USA zu den ganz wenigen Ländern gehört haben, die überhaupt in der Lage waren, mit mehr als mit zwei oder drei Nachbarländern in irgendeiner Form Handel zu treiben, nämlich weltweit Handel zu treiben in dem Fall dann. Ne? Mhm. Das ist also die eine Sache. Das heißt, dieses Weltwirtschaftssystem, das, was die Leute sich da ausgemacht haben in Bretton Woods, das hat halt dazu geführt, dass vor allem US-Kapital und US-Waren um die Welt gesegelt sind. War auch das einzige Kapital, das massenhaft genug da war, um zu segeln. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Jetzt war es aber so, dass man ja auch irgendwelche Kontrollinstanzen brauchte. Ne? Also dieses Weltwirtschaftssystem, das darauf aufgebaut hat, dass es feste Wechselkurse gegeben hat, was es heute nicht mehr gibt, dass eben der Dollar diesen und jenen Wert hatte, und ich kann das jetzt nur für den österreichischen Schilling sagen, der hat nur ein 25stel Wert, ja. Das musste also festgehalten werden. Das war aber oft nicht möglich, weil viele Staaten ihre Devisenreserven oder ihre Goldreserven dafür ausgeben mussten, das eigene Land wieder aufzubauen. Zum Beispiel Frankreich, Großbritannien etc. Aus diesem Grund hat man den Internationalen Währungsfonds gegründet. Der sollte aufpassen, dass die Regierungen auch brav sozusagen nicht zu viel Währungs- und Devisenreserven ausgeben, dass eben dieses Weltwährungssystem und diese festen Wechselkurse, dass die aufrecht bleiben. Und diese festen Wechselkurse gibt es seit 1971 nicht mehr. Und seit 1971 versuchen alle industriell entwickelten Staaten wieder zu so festen Wechselkursen zu kommen, was dazu geführt hat, dass die D-Mark und im Anhängsel daran der österreichische Schilling zurzeit wohl die festesten sozusagen Währungen der Welt sind und sich jetzt alle anderen daran orientieren müssen, mehr oder minder. Und dann hat sich außerdem noch gegeben die Weltbank, und die Weltbank war dafür da, Kredite zu vergeben an die sogenannten weniger entwickelten Länder. Das hat sich damals im Großen und Ganzen auf Europa bezogen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert, zumindest nicht so, wie man sich's vorgestellt hat, weil das ein relativ bürokratischer Apparat war, und die ist dann kurzfristig ersetzt worden durch dieses europäische Wiederaufbauprogramm, oder hier sagt man oft den Marshallplan. Der hat nämlich sehr viele Gelder sehr unbürokratisch und auch Waren, Lebensmittellieferungen nach Europa geschickt, aus der Überlegung heraus, dass die Leute hier was zum Fressen haben müssen, wenn sie hackeln wollen, und dass sie hackeln müssen, um Geld zu verdienen, damit sie danach US-amerikanische Waren kaufen können.
Vor allem ging es im Marshallplan aber darum, Westdeutschland als Bollwerk gegen die Sowjetunion aufzubauen. In Bretton Woods wurde also die Weltwirtschaft hauptsächlich nach den Interessen der USA ausgerichtet. Stimmt das aber auch noch heute so? Dazu der Mitarbeiter des Wiener Tatblatts.
So gesehen stimmt das. Das ist eine imperialistische Weltordnung auf die USA zugeschnitten. Allerdings muss man sich heute auch noch fragen, ob es noch immer so sehr auf die USA zugeschnitten ist. Ob das nicht sozusagen einfach eine bestimmte Form des Denkens ist, halt eine sehr ungerechte Form des Denkens, die sich versucht weltweit durchzusetzen. Und wenn man jetzt schaut, wie das heute ausschaut, ja, dass eben nicht mehr die USA unangefochten und allein da an der Spitze stehen, sondern dass eben gerade die sogenannten hochindustrialisierten Länder da kräftig mitzureden haben und insbesondere halt jetzt Japan und die Länder, die jetzt in der Europäischen Union vereinigt sind, dann kann man sagen, das ist so halt eine Weltregierung, also das ist auch wieder überspitzt gesagt eine Art Weltregierung für Geld in den Industriestaaten. Sie hat aber nicht immer die Durchschlagskraft einer Weltregierung sozusagen, aber sie regelt sozusagen das Zusammenleben schon, versucht das das Wirtschaften versuchen sie halt jetzt irgendwie weltweit zu organisieren.
Wie hat denn jetzt die Weltbank zum Beispiel das Wirtschaften organisiert? Ein Blick auf die in den 60ern von der Weltbank mitfinanzierte grüne Revolution zeigt die Zielsetzung. Hier wurden nicht kapitalistisch durchdrungene Wirtschaftsstrukturen im Trikont zerstört. Die Subsistenzwirtschaft wurde zerschlagen und es gab eine umfassende Neuordnung der Landwirtschaft im Sinne internationaler Agrarkonzerne. Unter dem Weltbankpräsident Robert McNamara geriet die Weltbank in den 70er Jahren in den Ruf, fortschrittlichere Programme zu übernehmen. Tatsache ist, dass die Weltbank gerade auch in ihrer angeblich liberalsten Phase am großzügigsten Kredite an Militärdiktaturen vergab. Gleichzeitig wurden dem kapitalistischen Weltmarkt neue Regionen erschlossen. In den 80ern wurde die heuchlerische, im Jahr 1973 ausgegebene Parole von McNamara, Kampf gegen die Armut, wieder eingetauscht gegen die nüchterne Forderung nach Strukturanpassung. Sozialausgaben streichen, Löhne einfrieren, den Export fördern. Der Neoliberalismus triumphierte. Beispiel hierfür ist das neoliberal für kapitalistische Verwertungsbedingungen zurechtgestutzte Mexiko. Diese Richtung wurde in den 90ern mit der Formierung von Wirtschaftsgroßräumen wie der EU oder auch der NAFTA fortgesetzt. Im Hinblick auf die Freihandelszone mit den USA und Kanada wurde der Agrarsektor in Mexiko zugunsten des Großgrundbesitzes modernisiert und die halbkommunitären Ejido-Kollektive privatisiert. Die Privatisierung des Ejido bewirkt, dass sich ein riesiger Spekulationsmarkt um die Ejido-Parzellen entwickeln wird. Die Ejiditarios und Ejiditarias, die ihre Parzellen verkaufen oder verpachten, werden zu landlosen Bauern, Bäuerinnen, werden zur Migration gezwungen und in die neu entstehenden Agroindustrien und Großfarmen als billige Lohnarbeiter, Arbeiterinnen oder Tagelöhner, Tagelöhnerinnen gepresst. Aus der Massenarmut, gerade der Indigenas, rekrutierte sich die sozialrevolutionäre Bäuerinnen-Guerilla der EZLN, die ja gerade den Tag des Inkrafttretens des Freihandelsabkommens NAFTA als Stichtag für ihren Aufstand wählte. Der Internationale Währungsfonds hat mit seinen berühmt-berüchtigten Strukturanpassungsmaßnahmen einen riesigen und zum Teil verheerenden Einfluss auf Länder des Trikons. Dazu der Mitarbeiter des Tatblatts.
Einfluss ist gut gesagt, ja. Er kann dort mehr oder minder das ganze Leben kontrollieren und organisieren und umstrukturieren. Da gibt es massenhaft Beispiele. Also jetzt, man muss das zweigeteilt sehen, weil es ist nicht nur der IWF. Ne? Es ist so, dass die viele Länder der sogenannten Dritten Welt einfach in den Ruin hineingetrieben worden sind. Ja, in den 60er und 70er Jahren, das muss man schon mal so irgendwie sagen. Und dass dann der IWF kommt, der also eine Spezialklausel in seinen Statuten hat, dass er ab einem bestimmten Verschuldungsgrad in eine nationale Ökonomie, in eine sogenannte nationale Ökonomie eingreifen kann, dass der dann daherkommt und sagt halt, was zu passieren hat. Ja? Und letztlich läuft das auf das hinaus, dass praktisch alle scheinbar unproduktiven Sektoren der staatlichen Verwaltung, auf die man irgendwie verzichten kann, rausgeschmissen wird. Verzichten, das geht jetzt aus einer ganz bestimmten Überlegung heraus. Nicht? Also auf Militärs und Polizisten kann man halt nicht verzichten, auf Lehrer und das Personal in der Krankenversorgung kann da sehr wohl verzichtet werden. Nicht? Es geht dann auch um Währungsabwertungen, es geht darum, verstärkt Rohstoffe auf den Weltmarkt zu bringen, zu Billigpreisen. Gut, das ist die eine Seite, diese Strukturanpassungsprogramm, und die also einen Staat oder eine Regierung völlig unter Kuratel, sagen wir mal, dessen stellen, was man als unter Anführungszeichen internationale Gemeinschaft nennen könnte, was gemeint sind natürlich nur die Industrieländer. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite ist die Weltbank, die seit Jahrzehnten sehr wohl Kredite vergibt, und zwar immer Kredite für Projekte gibt, die, wenn man es ein bisschen überspitzt formuliert wieder, hauptsächlich dazu dienen, möglichst viel Ökologie zu zerstören und möglichst viel Raubbau an der Natur zu betreiben und möglichst viel Menschen umzusiedeln, zum, unter Anführungszeichen, zu mobilisieren, das heißt in die Städte zu zwingen. Ja? Und dieses einerseits unter Kuratel stellen und andererseits die Sozialstrukturen dieser Länder vollkommen zu zerstören, das ist es, was diese Ausrichtung nach den Gesetzen der Weltwirtschaft eigentlich ausmacht. Also ein einzelner Punkt allein ist es nicht. Ne? Es ist immer das Zusammen.
Die Weltbank und der IWF haben ihren Teil zur Ausrichtung ganzer Kontinente nach Weltmarktinteresse geleistet. Von 79 sogenannten Entwicklungsländern, die zwischen 1956 und 1985 Kreditzusagen in der Weltbanktochter IFC, International Financial Corporation, erhielten Brasilien, Mexiko, Jugoslawien, die Türkei, die Philippinen und Argentinien mehr als die Hälfte der Kredite. Ein Blick in diese Länder spricht Bände. Das geht von den verarmten Indigenas in Mexiko über die Vertreibung und Ermordung der Straßenkinder in Brasilien, über den schmutzigen Krieg der Türkei gegen die Kurden und Kurdinnen bis zum völkischen Krieg in Jugoslawien und die Repression gegen Gewerkschaften, gegen die Guerilla der New People's Army und gegen zahllose Selbsthilfe- und Menschenrechtsgruppen auf den Philippinen. Dies ist die neue und nach 50 Jahren Bretton Woods doch nicht ganz so neue New World Order.